Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, und damit herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis immer am Samstagvormittag. Schön, dass Sie alle dabei sind und heute sogar noch zahlreicher als sonst. Woran liegt's? Moment. Blick aus dem Fenster. Verstehe, das Wetter. Nee, trotzdem, also wirklich schön. Wir haben auch wieder ein sehr schönes Programm für Sie mitgebracht, unter anderem mit einer Studie, wo mal ein Mathematiker gefragt hat, ob mehrfache Diskriminierung, wenn Sie also mehrfach diskriminierten Gruppen angehören, ob Sie dann weniger Freunde haben, ob das Ihre sozialen Beziehungen erschwert. Es geht um Pflanzenschutzmittel und wie Sie das Verhalten von Bienen verändern. Und wir werden gleich in einer halben Stunde reden über die Frage, wie ein Studium demokratische Orientierung beeinflusst und ob es Sie politisiert oder nicht, wenn Sie ein Studium aufnehmen. Das alles bei den Profis in den nächsten 3 Stunden. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Das ist unser Wissenschaftsquiz. Da müssten Sie Fragen beantworten, die wir Ihnen vorlegen oder einschätzen, ob das richtig oder falsch ist, was da gesagt wird. Und dann können Sie gewinnen ein Buch, nämlich Geheimnisse aus der Geschichte, erstaunlich, vergessen, sagenhaft, auf der Spur von Mythen, Rätseln und Skandalen. Herausgeber ist Harald Eggebrecht. Mehrere Autoren der Süddeutschen Zeitung haben das Ganze geschrieben. Im Heine Verlag ist es erschienen, Geheimnisse aus der Geschichte. Wenn Sie das interessiert, dann bewerben Sie sich als Kandidat oder Kandidatin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Female of the Species heißt der Titel von einer Band aus Liverpool namens Space. Und das ist ein Titel, der im nächsten Jahr bereits 30 Jahre alt wird. Also ungefähr so alt wie Katja, oder? Katja, guten Morgen.
Ja, genau, schön wär's.
Ehrlich, möchtest du noch mal 30 sein?
Jein.
Jein, weil es war nicht alles besser, ne, oder?
Kann man so 50-50, würde ich sagen.
Von wo aus rufst du an? Guten Morgen erstmal.
Aus Guben, guten Morgen.
Aus Guben?
Genau, von der polnischen Grenze.
Aus der Europastadt.
Genau.
Das ist ja schön. Das wollte ich schon immer mal wissen. Wie lebt es sich in Guben? Bist du öfter auch mal wirklich auf der anderen Seite oder lebt da jeder für sich? Wie ist das?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wohne nicht in Guben. Ich rufe jetzt aus Guben an.
Ach so.
Ich besuche Verwandtschaft.
Ah ja, okay. Und
aber wir laufen öfter mal rüber und kaufen mal ein. Aber es hat nicht mehr den Hype, den es mal hat. Also wer jetzt raucht oder wer tanken möchte, fährt rüber über die Grenze. Ja.
Ja.
Aber ansonsten Dinge, die man braucht, kann man auch hier kaufen. Aber viele kaufen auch ihren ganzen Lebensmittelvorrat in der Volksrepublik Polen. Das geht auch.
Ach, guck an. Ja, wieder was gelernt. Katja, erstmal herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Du weißt, als erste Anruferin hast du es am schwersten, weil es erst nach der dritten Frage den Buchpreis gibt. Ne?
Okay.
Fangen wir mal mit Frage Nummer 1 an. Die kommt hier.
Der Zellkern ist dichter als das Zellplasma. Der Zellkern enthält die DNS, unser Erbgut, und besitzt eine höhere Dichte als das ihn umgebende Zellplasma. Das konnten Forschende des Max-Planck-Instituts für die Physik des Lichts nun bestätigen. Schon lange haben sie angenommen, dass der Zellkern eine höhere Dichte hat als das Plasma. Der Unterschied ist enorm. Der Zellkern hat eine doppelt so hohe Dichte wie das Zellplasma.
Moment. Ich muss mir mal eben hier notieren, an die Redaktion, bitte leichtere Fragen raussuchen.
Ja,
okay, also der Zellkern ist dichter als das Zellplasma. Hast du verstanden, worum es geht? Ich nicht.
Ich sag mal so, ich bin in der Materie nicht unterwegs gewesen, irgendwie mal beruflicher Natur.
Ja.
Ich würde jetzt raten und würde sagen, es stimmt.
Und stimmt ist leider falsch.
Okay.
Ja, nee, das Zellplasma besitzt eine höhere Dichte als der Zellkern. Aber frag mich jetzt bitte nicht, was das bedeutet. Ne? Also
gut.
Ich werde nochmal ein ernstes Wort reden mit der Redaktion.
Dann ist das so.
Katja, danke, dass du bei uns warst.
Gerne. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss, tschüss. So, dann haben wir Yvette hier. Hallo, Yvette.
Hallo.
Hallöchen. Von wo rufst du denn an, Yvette?
Ich rufe aus Karlsruhe an.
Ah, dann Karlsruhe ist ja gut. Dann kann ich fragen, wie ist denn deine Bundesverfassung heute?
Oh, ganz hervorragend. Naja, doch, denke ich schon.
Du arbeitest da aber nicht.
Das Wetter ist grau und trotzdem gute Verfassung.
Du arbeitest
Nein, ich arbeite da nicht.
Okay,
ich bin auch keine Juristin.
Aha, das ist das Erste, was einem einfällt bei Karlsruhe. Aber das finde ich ja toll. Wie kommt denn Radio 1 nach Karlsruhe? Hast du uns irgendwie in ein kleines Päckchen gepackt, Schleife drumherum und mitgenommen aus Berlin oder wie kommt das?
So sieht's aus.
Oh. Mhm. Und wirklich?
Ja. Ja, für immer im Herzen, ja.
Ich werd ganz ruhig hier gerade, ne? So, das finde ich sehr schön. Danke, dass du bei uns bist. Hier kommt auch schon deine erste Frage. Es geht um Haifische.
Orcas jagen weiße Haie. Vor der kalifornischen Küste jagen Orcas, also Schwertwale, weiße Haie und nutzen dabei einen raffinierten Trick. Sie suchen sich einen unerfahrenen Junghai aus, treiben ihn an die Wasseroberfläche und drehen ihn blitzschnell auf den Rücken. Dadurch erstarrt der weiße Hai und kann sich nicht mehr bewegen. Die Schwertwale reißen ihm dann ohne Gefahr den Bauch auf und fressen seine nahrhafte Leber.
Ach, sowas machen die doch nicht, oder?
Ja, magst du Leber?
Nee.
Ich auch nicht.
Nee. Also, die spielen ja gern, die Orcas, denke ich mal so. Die beschäftigen sich.
Das sagt man ja bei Pitbulls auch immer, ne? Die wollen nur spielen.
Ja, die wollen nur spielen. Genau, die Orcas wollen nur spielen. Mhm. Ist das schwer. Also, ich muss mich entscheiden. Ich würde mal sagen, das machen sie nicht mit den Haien, sondern vielleicht ist es...
Du hast ja Zeit.
Aber sie wollen spielen. Sie wollen spielen.
Du, da hast du aber was im Kopf jetzt mit dem Spielen, ne? Ja,
ja das. Ja.
Also frag mal die Segler, so, die schon mal Begegnung hatten mit Orcas, ne? Und wo dann Orcas gemeinsam ihr Segelboot angegriffen haben, ob die dann immer noch denken, die wollen nur spielen, ne?
Ja. Also ich sag ja.
Orcas jagen weiße Haie, das glaubst du wirklich?
Ach.
Nee, ich frage nur. Ich denke nur.
Ja, also, ja, ich sag ja.
Du sagst ja. Mensch, Yvette, und du hast recht. Ja, tatsächlich. Also ich hätte allerdings Nein gesagt. Weißt du warum? Weil ich finde das komisch, dass die Orcas den weißen Hai auf den Rücken legen und dann seine Leber ihm aus dem Magen rausreißen, weil der Magen, den erreichen die ja auf der Seite, die dann an der Wasseroberfläche schwimmt. Ne? Also die kommen dann...
Das Ganze ist spannender, spielerischer.
Du bleibst dabei. Orcas, meine kleinen Spielgefährten. Yvette, hier kommt schon die wichtige Frage Nummer 3. Danach gibt's das Buch.
Gemeinsame positive Erlebnisse senken das Stresslevel. Wenn Paare gemeinsam Glück oder andere positive Emotionen erleben, sinkt ihr Stresshormonspiegel messbar. Forschende von der University of California zeigen, dass solche gemeinsamen Gefühle sogar die Gesundheit stärken. Der Cortisolspiegel bleibt auch Stunden später noch niedrig. Das heißt, gemeinsames Glück hilft dem Körper, langfristig ruhig und entspannt zu bleiben.
Ja, da mache ich jetzt aber nicht lange rum. Da würde ich vielleicht mal Ja sagen.
Ja, würde ich ist Konjunktiv. Machst du es auch?
Ich sage ja.
Ja, du hast recht. Ja, klar. Und das gilt sogar für Paare mit geringerer Beziehungszufriedenheit, ist also unabhängig von der generellen Zufriedenheit in der Partnerschaft. Wenn einer also ständig meckert, mein Partner, der lässt immer seine Socken überall rumliegen, immer muss ich die aufheben oder weiß ich, die Zahnpastatube, sonst was. Trotzdem ist es so, in weiteren Studien...
Das kann man dann gleich gemeinsam machen, die Socken zusammen aufheben.
Einer links, einer rechts.
Ja.
Genau. Mhm. Ne? Also ist tatsächlich wahr. Herzlichen Glückwunsch, liebe Yvette. Du hast ein tolles Buch gewonnen, nämlich Geheimnisse aus der Geschichte erstaunlich vergessen, sagenhaft. Harald Eggebrecht hat es herausgegeben. Viele Autoren der Süddeutschen Zeitung schreiben zum Beispiel so Geschichten wie: Hat es tatsächlich Till Eulenspiegel gegeben als historische Figur? Oder warum stürzen sich immer wieder Hunde von einer alten Brücke in Schottland? Also solche Geschichten. Spannendes Buch. Trotzdem mache ich dir jetzt noch dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, kannst jetzt aufhören, schick mal dir das Buch oder willst noch eine Frage? Dann hast du am Ende beides, Buch und Abo gewonnen oder beides, Buch und Abo verloren. Und ich guck mal auf die letzte Frage, Yvette. Ich glaube, das schaffst du.
Ja, das ist sehr verführerisch. Ja. Natürlich mache ich weiter.
Okay. Mhm.
Nächtliches Licht schadet der Gesundheit. Künstliches Licht in der Nacht, etwa durch Straßenlaternen oder Bildschirme, gehört zum Alltag, schadet aber der Gesundheit. Eine internationale Studie zeigt, dass nächtliche Beleuchtung das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich erhöht. Besonders in Städten nimmt die Lichtverschmutzung stetig zu, wie Satellitendaten belegen. Die Ergebnisse zeigen, dass nächtliches Licht dem Biorhythmus und damit unserer Gesundheit schadet.
Mhm. Ich befürchte ja. Mhm.
Du befürchtest, ja. Wieso hast du zu Hause eine Situation, dass du das Schlafzimmer nicht richtig dunkel kriegst?
Nö, ich kann bei jedem Licht oder jeder Dunkelheit schlafen. Ja. Das ist gar nicht das Problem. Aber ich denke, die haben da recht.
Die haben da, ja. Und du hast auch wieder total recht damit. Menschen, die nachts starkem Licht ausgesetzt sind, haben ein bis zu 56% höheres Risiko für Herzinfarkt und Herzinsuffizienz. Es steigt auch das Risiko für Schlaganfälle und so weiter. Vorhänge und Schlafmasken können helfen, aber das wissen wir. Yvette, danke, dass du bei uns warst. Hat Spaß gemacht. Gruß nach Karlsruhe.
Ja. Ne? Danke.
Ein sehr, sehr schönes Wochenende wünsche ich.
Danke, ebenfalls.
Und eins ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne?
Nein.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Wer sich dieser Tage gegen Rechtsextremismus engagiert, hat's nicht leicht. Sie wissen vielleicht, Donald Trump erklärt die Antifa zu Terrororganisationen. Und weil er das in seinem eigenen Land nicht darf, sagt er gleich, na, die Antifa aus in Deutschland, das sind Terroristen. Ja, die Omas gegen Rechts werden regelmäßig von rechten Mainstream-Medien diffamiert. Hallo, die Omas gegen Rechts. Die rechtsextremistische AfD pocht auf Neutralitätsgebote, die es oft gar nicht gibt. Also eine allgemeine politische Neutralitätspflicht der Hochschulen zum Beispiel existiert nicht. Und dennoch wird gern so getan, als ob, wenn zum Beispiel einer Gruppe mit dem Namen Studis gegen Rechts Versammlungsräume verweigert werden, wie diese Woche an der Humboldt-Uni und der FU. Die Studis gegen Rechts organisieren Widerstand gegen die Neugründung einer AfD-Jugendorganisation, lese ich im Berliner Tagesspiegel. Politischer geht's kaum. Aber nicht alle Studis werden durch ihr Studium politisiert. Das ergaben Studien der Unis Potsdam und Halle-Wittenberg. Und mit dabei bei dieser Studie die Wittenberger Bildungshistorikerin Dr. Britta Behm. Frau Behm, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Karkowski.
Sie haben sich gefragt, ob die Aufnahme eines Studiums zu einer erhöhten demokratischen Teilhabe führt. Hatten Sie denn da eine Hypothese, eine Annahme?
Also erstmal nur das, was man eigentlich im Alltag auch so erwartet und voraussetzt. Man denkt, man besucht eine Hochschule und alleine durch die Anhäufung, durch die Akkumulation von Wissen wird gleichsam dann die Teilhabe gestärkt. Oder zweiter Punkt, wo man denkt, also der häufige Kontakt mit sowas wie einer deliberativen Diskussionskultur, also in den Seminaren, ja, man argumentiert rational, würde auch dazu führen, dass man sowas wie Teilhabe, demokratische Bildung automatisch stärkt. Und also Bottomline, Hochschulen als demokratische und demokratisierende Einrichtung. Das ist so im Hintergrund gewesen.
Sie wollten ja vor allem überprüfen, ob das, was im Hochschulrahmengesetz von, was war das, 1976, glaube ich, ne, steht, nämlich, dass die Hochschulen Studierende zu einem verantwortungsvollen Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat befähigen sollen. Wie findet man denn raus, ob dieser Vorsatz von Erfolg gekrönt ist bei den Studierenden? Wonach haben Sie genau gefragt?
Also das ist natürlich genau die Schwierigkeit, weil sie immer das größte Problem in sozialwissenschaftlichen Studien, in empirischen haben, dass sie in Beobachtungsdaten kausale Effekte messen. Ja, das mal vorausgesetzt. Wir haben versucht, das runterzubrechen auf drei Dimensionen, nämlich Einstellungen und Werte, natürlich immer demokratiebezogen, Wissen und Partizipation. Das heißt, wie engagiert man sich politisch, wie steht man dazu? Und das wurde jetzt in 4 Teilprojekten runtergebrochen. Die waren zum Teil quantitativ angelegt, die waren zum Teil qualitativ angelegt, also über Interviews, zum Teil eben aber auch über Studierendenbefragungen.
Und was ist dabei rausgekommen?
Also die eine Studie, die Universität Potsdam durchgeführt hat, die haben eine Panel-Studie gemacht. Das heißt, sowieso erhobene Daten wurden angereichert mit diesen demokratiebezogenen Fragen. Und da gab es 3 Kohortenbefragungen, also nur mal um die Größendimension auch deutlich zu machen. Da wurden 2021 von über 4.000 Studierenden, die eingeladen wurden, ca. 1.400 dann auch befragt, die also rückgemeldet haben. Bis 2024, da sind dann noch 500 aus dieser ersten Kohorte befragt worden, damit man also auch sieht, ja, zu Anfang geht man rein, dann kommt man raus und dann fragt man. Und da gibt es keine Anzeichen für diese Hypothesen, die ich eben genannt habe. Ja, Akkumulation von Wissen, häufiger Kontakt mit einer deliberativen Diskussionskultur. Darf ich eins ergänzen? Es ist ein Fall. Es ist die Universität Potsdam. Mhm. Und insofern ist das jetzt keine repräsentative Studie für alle deutschen Hochschulen.
Kann also sein, dass es an der Biatrina in Frankfurt oder schon ganz anders ist.
Oder an der Humboldt oder an der... Deswegen ist es eher jetzt ein Indiz und es ist ein kleiner Weckruf, dass man sagt, okay, da müssen wir jetzt mal genauer hingucken. Mhm. Sind unsere Erwartungen, werden die eigentlich tatsächlich erfüllt? Und wird dieser demokratische Auftrag... Wird das eigentlich umgesetzt, wird das wahrgenommen und hat das die Effekte, die man möchte?
Haben Sie denn irgendeine Vermutung, woran das liegen könnte, dass diese Effekte nicht eingetreten sind?
Also sagen wir mal so, da kommen jetzt mal die anderen Teilprojekte ins Spiel. Wir haben Interviews geführt, ich unter anderem mit Leitungspersonen aus dem Qualitätsmanagement, Studium und Lehre. Das sind also Personen, die haben... zentral damit zu tun, mit diesen gesetzlichen Vorgaben. Ja, da gibt es eine Musterrechtsverordnung, die greift da, wo die Studiengänge sich akkreditieren lassen wollen. Die müssen das also erfüllen und da sind ähnliche Dinge drin, die auf so eine demokratische Bildung zielen, wie Sie eben aus dem Hochschulrahmengesetz zitiert haben. Mhm. Voraussetzung. Und das heißt, diese Leute, ja, die ich da interviewt habe, haben zunächst mal gesagt, dass eines der größten Probleme daran besteht, diese gesetzlichen Vorgaben umzusetzen, weil das sehr schwammig formuliert ist. Ja, das ist, das haben Sie jetzt nicht vorgelesen, diese Ordnung, die ich eben im Kopf hatte, Musterrechtsverordnung, Dimension Persönlichkeitsbildung. Was heißt das denn? Wie kriegt man das dann runtergebrochen auf ein Curriculum? Dann haben Sie das Verhältnis von Fachwissen und Persönlichkeitsbildung. Ich glaube, viele Lehrende sagen, naja, wir machen Fachwissen, wir machen hier keine Persönlichkeitsbildung.
Verstehe.
Und dann haben sie auch genau solche Sachen wie Neutralitätsgebot im Kopf.
Mhm. Das heißt, da können wir nochmal abschließend dann zu diesem konkreten Fall, auf diesen konkreten Fall eingehen, der Studis gegen Rechts. Da hat die Leitung der FU Berlin laut Tagesspiegel gesagt, wir haben ein Neutralitätsgebot, weil sich die Aktion gegen eine einzelne Partei richten würde. Sind die Unis insgesamt zu vorsichtig? Gibt es diese Neutralitätsgebote?
Die gibt es nicht. Also das ist nirgendwo gesetzlich verankert. Ich denke, dass tatsächlich auch aus unserer Studie ein Impuls abzuleiten ist, dass nämlich Hochschulen ihr Selbstverständnis als demokratische Einrichtungen klären müssen. Und das wäre eine Auseinandersetzung mit dieser Frage der Neutralität. Wie gesagt, das gibt es nicht. Das finde ich auch völlig absurd. Das Grundgesetz verpflichtet zum Beispiel die Lehre auf die Treue zur Verfassung. Was heißt denn das? Das heißt die FDGO, das ist unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und ich denke, dass sich Hochschulen genau über diese, und Hochschulen, das ist so abstrakt, die Hochschulmitglieder, die Lehrenden, die Studierenden, alle, die daran beteiligt sind, ja, dass die sich darüber Gedanken machen, wie definieren wir denn Hochschule als einen demokratischen Raum, und zwar auf allen Ebenen, vom Curriculum der Lehre über studentische Mitbestimmung bis hin zu solchen Dingen wie wir öffnen Räume für ganz klar demokratisch orientierte Initiativen. Eine der Studierenden saß gestern in meinem Seminar, die mir da ihr Leid geklagt hat.
Dr. Britta Behm war hier zu hören, die Bildungshistorikerin und Hochschulforscherin vom Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Frau Behm, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne und ein schönes Wochenende.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. So kommen wir nun mal zu den wirklich großen Themen, nämlich dem kosmologischen Standardmodell. Sie wissen ja, das besagt unter anderem, dass sich das Universum seit dem Urknall ausdehnt. Und diese Ausdehnung nimmt seit etwa, so Pi mal Daumen, 4 Milliarden Jahren Tempo auf. Das heißt, die Ausdehnung des Universums beschleunigt sich. Aber in letzter Zeit sind daran Zweifel aufgetaucht, auch in einer neuen Studie aus Südkorea. Und die haben quasi, die haben wir quasi zum Peer Review einem Profi in die Hand gedrückt. Und zwar dem Profi, dem Astrophysiker Professor Dr. Matthias Steinmetz vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Herr Steinmetz, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Zunächst mal zum alten Modell. Also ich nenne es jetzt mal das alte Modell, das gültige. Ja. Warum sollte sich etwas nach einer Explosion wie dem Urknall eigentlich beschleunigt ausdehnen? Widerspricht das nicht den Gesetzen der Physik?
Ob es den Gesetzen widerspricht, wissen wir nicht. Aber wir verstehen es erst einmal nicht. Ja? Mhm. Also wir haben es gemessen, das ist ganz klar. Das war die Arbeit, die dann auch 2011 den Nobelpreis bekommen hat. Wir würden erwarten, dass das Universum sich verlangsamt, ja, einfach aufgrund der Eigengravitation des Universums selbst. Aber es scheint eine, wir nennen das dunkle Energie, eine Kraft zu geben, die das Universum auseinanderdrückt und dies beschleunigt.
Die südkoreanischen Forscher haben sich nun angeschaut, ob alle Annahmen in diesem kosmologischen Standardmodell eigentlich korrekt sind. Vor allem die Methode, mit der kosmische Distanzen gemessen werden, anhand von Supernovas. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wie funktioniert das?
Ja, man muss dann zunächst wissen, dass Entfernungsbestimmung in der Astronomie so ziemlich das Komplexeste ist, was es gibt, das schwierigste Thema. Weil wir können nicht einfach ein Metermaß bis zur nächsten Galaxie anlegen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie die Entfernungen erarbeiten. Und das tun wir mit sogenannten Standardkerzen, also Objekten, von denen wir wissen, wie hell sie sind. Ja, wir messen dann, wie hell sie uns erscheinen, wir wissen, wie hell sie sind und können daraus die Entfernung bestimmen. Und diese Supernova-Explosionen, die haben jetzt die schöne Eigenschaft, dass wir wissen, was das Vorgängerobjekt ist. Das ist nämlich ein Kohlenstoffstern mit etwa einer Sonnenmasse, Gesamtmasse. Und diese Masse geht in einer gewaltigen thermonuklearen Explosion, also wie einer Wasserstoffbombe, in die Luft. Und da die gleiche Masse explodiert, kommt die gleiche Helligkeit raus. Und deshalb sind diese Supernova-Explosionen hervorragende Standardkerzen.
Und jetzt sagen Ihre Kollegen aus Südkorea, für korrekte Messungen müssten Supernovas immer gleich hell aufleuchten. Das tun sie aber nicht. Und wenn das stimmt, was hätte das für Konsequenzen?
Genau, das ist das Interessante an der Arbeit. Was die Kollegen zeigen, ist, dass es anscheinend eine Abhängigkeit gibt zwischen der Helligkeit von diesen Supernova und dem Alter der Galaxie, in dem sie sich befinden. In dem Sinne, dass jüngere Galaxien weniger helle Supernova haben als ältere Galaxien.
Und nach
wenn
dem,
das stimmt, ja. Wenn das stimmt, dann müsste die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums neu analysiert werden. Das haben die Kollegen auch in der Arbeit gemacht. Und das Ergebnis ist, dass die beschleunigte Ausdehnung nicht sozusagen der Endzustand unseres Kosmos ist, sondern sozusagen eine Zwischenperiode. Das Universum geht nach wie vor in diese beschleunigte Expansion über, würde dann aber wieder in eine verlangsamte übergehen. Mhm. Und im Extremfall hat dieser Übergang bereits stattgefunden. Das heißt, das heutige Universum würde sich nicht mehr beschleunigt, sondern verlangsamt ausdehnen.
Was sagen Sie denn so quasi als Peer-Reviewer? Ist das eine gute Arbeit? Kann man denen vertrauen, was Sie da rausgefunden haben?
Also die Arbeit ist sicherlich solide. Das ist sehr, sehr sauber analysiert. Mhm. Was man wissen muss, ist, ich habe ja vorhin gesagt, somit das Schwierigste in der Astronomie ist die Entfernungsbestimmung. Es gibt aber noch eine Sache, die noch komplexer ist, und das ist die Altersbestimmung. Und das ist sozusagen ein bisschen der Knackpunkt bei der Arbeit. Wie verlässlich ist die Altersbestimmung, die Sie dort machen? Die machen da eine ganze Reihe von Analysen, um das nachzuweisen. Aber da würde ich sagen, das muss man jetzt einfach mal in der Zukunft dann weiter betrachten, Alternativstudien heranziehen, das Abklopfen, das Ergebnis, also was über den normalen Peer Review hinweggeht. Aber wenn es das zeigt, wenn es das Ergebnis bestätigt, dann würde sich sozusagen ein neues Element in der Kosmologie ergeben, nämlich dass die beschleunigte Ausdehnung nicht der Endzustand ist, sondern nur eine Zwischenphase.
Haben die südkoreanischen Kollegen Ideen, was genau diese Bremswirkung verursachen könnte? Also warum die Ausdehnung nicht mehr sich beschleunigt, sondern sich verlangsamt?
Nicht wirklich. Ich meine, man muss dazu wissen, selbst diese dunkle Energie wissen wir nicht, was es ist. Wir haben so ganz grobe Ideen aus der Teilchenphysik, Physik, was es sein könnte, aber jetzt nicht ein wirklich überzeugendes Modell, die das Ganze physikalisch erklärt.
Ich meine,
was wir halt bisher gemacht haben, ist halt, wir haben gesagt, diese dunkle Energie ist konstant. Und was die Arbeit der Südkoreaner zeigt, ist, dass sie vielleicht nicht konstant ist, sondern sich abschwächt.
Ich meine, mich vage daran erinnern zu können, dass auch andere Forscher an einer beschleunigten Expansion des Universums zweifeln. Wie geht es Ihnen damit? Wird das die Richtung sein, in die es geht in Zukunft?
Also die beschleunigte Ausdehnung ist auch in dem neuen Modell nicht hinterfragt. Das Universum vor etwa 5 Milliarden Jahren, auch in der Analyse von den Kollegen aus Südkorea, würde sich zum damaligen Zeitpunkt beschleunigt ausdehnen. Aber wie gesagt, es wäre nicht der Endzustand, sondern es würde wieder übergehen. Es wäre nur ein Zwischenzustand und würde wieder in eine verlangsamte Expansion übergehen, eventuell sogar schon vorm heutigen Zeitpunkt. Aber das ist, sagen wir mal, in der Ungenauigkeit der Modellierung.
Ja, wir reden auch von wirklich großen Themen hier und ich sage danke dafür, dass er das so wunderbar erklärt hat, dem Astrophysiker Professor Dr. Matthias Steinmetz vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Herr Steinmetz, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Dankeschön.
Das Wort Pflanzenschutzmittel klingt sehr positiv, aber ist aus Sicht bestimmter Pilze, Unkräuter und Insekten natürlich ein Euphemismus. Denn geschützt werden unsere Nutzpflanzen durch die Vernichtung anderer Teilnehmer am Ökosystem, also unerwünschter Teilnehmer. Die werden dann bekämpft mit Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden. Also mit Giften. Und das muss möglichst zielgenau passieren, damit nicht auch die Nützlinge Schaden nehmen, zum Beispiel die Honigbienen, die wir brauchen für die Bestäubung. Bislang klappt das nur so mittelgut, beobachtet die Biologin Cassandra Uthoff. Sie ist Doktorandin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Frau Uthoff, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben untersucht, welche Wirkung diese Mittel haben auf die Honigbiene. Dafür mussten Sie ein nicht belastetes Bienenvolk vergleichen mit Bienen, die mit diesen Chemikalien in Kontakt kommen. Wo findet man denn heutzutage ein quasi sauberes, unbelastetes Bienenvolk?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Aber wie wir das gemacht haben, ist unser Experiment 3-mal im Sommer wiederholt und haben das immer nach Lücken reingesetzt. Das heißt, wir haben das da gemacht, wo sonst wirklich gar nicht so viel blüht, und haben den Völkern, die wir uns da angeguckt haben, eigentlich ihre ganzen anderen Futterquellen weggenommen und haben dann nur eine reine Sucrose-Lösung, also eine Zuckerlösung, zufüttert, die unbelastet war.
Hatten Sie bei diesem Experiment eine Hypothese? Haben Sie Ihre Forschung auf bestimmte Verhaltensweisen der Bienen konzentriert oder haben Sie erstmal nur beobachtet und aufgeschrieben, was Ihnen auffällt?
Wir haben uns natürlich vorher in der Literatur angeschaut, was findet man schon so zu diesen Pflanzenschutzmitteln. Und viel wird da aber nur auf das Sammlerinnenverhalten geschaut. Darauf haben wir uns auch konzentriert, aber wir haben uns zudem auch noch auf das Verhalten der Bienen im Volk konzentriert. Und da haben wir uns schon vorher so 16 bis 20 verschiedene Verhaltensweisen rausgesucht und immer eine Definition aufgeschrieben, die wir dann bereit hatten, wenn wir das identifiziert haben, dieses Verhalten.
Also wiederkehrende Tätigkeiten der Bienen haben Sie identifiziert. Darunter waren zum Beispiel die Nektarverarbeitung im Bienenstock und die Futtersuchaktivität. Konnten Sie Unterschiede erkennen zwischen den Völkern, die unbelastet und denen, die belastet worden sind?
Ja, genau. Da konnten wir Unterschiede bei beiden von diesen Verhaltensweisen beobachten. Das Insektizid, was wir genutzt haben, das hat die Sammlerinnen, also wie viele Sammlerinnen rausgeflogen sind, hat es wirklich negativ beeinflusst und auch wie viele dann die Nektarverarbeitung, also den Nektar verarbeitet haben. Und zudem haben sie auch angefangen, später in ihrem Leben erst zu sammeln. Und bei dem Fungizid und bei dem Herbizid zum Beispiel haben wir gesehen, dass die Bienen viel weniger Zeit in die Brutpflegeaktivität einbinden. Das heißt, sie haben viel weniger die Brut gefüttert, was natürlich auch zentral ist, um ein Volk am Leben zu erhalten und neuen Nachwuchs zu haben.
Wie deutlich waren denn diese Unterschiede? Gab es da nur kleine Verschiebungen oder war das Verhalten der Bienen gravierend anders?
Also wir haben uns da ja Proportionen angeguckt. Man muss sich vorstellen, diese 16 Verhaltensweisen zusammen ergeben immer 100%. Und sowas wie Brutpflegeaktivität sind schon relativ hohe Proportionen. Und da gab es auch wirklich signifikante Unterschiede, genauso wie bei dem Sammlerinnenverhalten und der Nektarverarbeitung. Vor allem haben wir dieses Experiment ja 3-mal über den Sommer wiederholt. Und das sind Veränderungen, die sieht man dauerhaft mit der Veränderung von ist es Juni, ist es Juli, ist es August, was natürlich für die Biene auch generell einen Unterschied macht. Daher können wir davon ausgehen, dass das wirklich weitreichende Veränderungen sind, die dort ausgelöst wurden.
Wie sicher sind Sie, dass es nicht nur eine Korrelation ist? Also die Chemiebienen benehmen sich anders, aber wie kommt man von da zur Conclusio, dem Kausalzusammenhang, der alle anderen Gründe für das veränderte Verhalten der Bienen ausschließt?
Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach. Wir haben vor allen Dingen einen Halbfreilandversuch, das heißt, unsere Bienen konnten ja auch rausfliegen, die sind in Kontakt mit anderen Bienen gekommen, mit anderen Pflanzen auch. Das heißt, es ist super schwer, da herauszufinden, ist das jetzt ein kausaler Zusammenhang oder nicht. Was wir dafür machen, ist, wir haben auch ein paar Proben genommen und haben uns die molekularen Veränderungen der Bienen angeguckt, in denen ihrem Gehirn und in denen ihrem Darm und in ihrem Mikrobiom und wollen damit versuchen, noch weiter herauszufinden, sind diese Veränderungen, die wir dort gesehen haben, auch molekular irgendwie in der Biene zu sehen? Oder wie Sie gesagt haben, ist das eher eine korrelative Sache?
Alle eingesetzten Chemikalien sind in Deutschland zugelassen. Ich nehme an, dass Sie die Bienen auch nicht mit irgendwelchen besonders hohen Konzentrationen da bestäubt haben. Was folgt aus Ihrer Studie?
Genau, also wir haben unsere Bienen mit Konzentrationen behandelt, die auch wirklich man in der Umwelt und in Honigbienenvölkern findet. Und was wir uns gerne daraus wünschen würden, ist, wir sind nicht die Einzigen, die solche Effekte gesehen haben, dass man in solchen niedrigen Konzentrationen Effekte auf das Sammlerinnenverhalten, auf das Verhalten im Volk und sowas sieht. Und für uns ist es einfach wichtig, dass solche relevanten Verhaltensmuster auch in die Risikobewertung von diesen Pflanzenschutzmitteln mit rein integriert ist. Was jetzt zwar schon ein bisschen so kommt, aber noch bei vielen Zielorganismen auch außerhalb von der Honigbiene noch lange nicht Pflicht ist.
Sagt die Biologin Cassandra Uthoff. Sie ist Doktorandin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Frau Uthoff, die Profis auf Radio 1 sagen danke für das Gespräch.
Gerne.
Zu einer benachteiligten Gruppe zu gehören, das kann theoretisch selbstbewussten Menschen auch Macht verleihen. Denken Sie mal an Black Lives Matter. Diese Bewegung hat schwarze Menschen in Deutschland sichtbarer und hörbarer gemacht. Der Autor Matthias Lohre beschreibt das in seinem Sachbuch. Das Opfer ist der neue Held und das wird mittlerweile sogar von der Bundeszentrale für politische Bildung vertrieben. Für einen Fünfer sind sie dabei. Was aber ist, wenn sie gleich mehreren benachteiligten Gruppen angehören, wenn sie zum Beispiel schwarz sind, Frau oder wie ich auch noch Arbeiterkind sind? Das ist jetzt keine zynische Frage, sondern die Forschungsfrage des Mathematikers Moritz Cartier van Dissel. Er ist Doktorand am Complexity Science Hub in Wien. Herr van Dissel, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben die Auswirkungen dieser 3 Marker, also Geschlecht, Herkunft, Ethnie, auf die sozialen Netzwerke untersucht. Was genau wollten Sie rausfinden?
Wir wollten zwar verstehen, wie sich Ungleichheiten aufgrund dieser verschiedenen Identitätsmerkmale halt auf das soziale Netzwerk den benachteiligten Personen auswirken.
Was ist in Ihrer Untersuchung gemeint, wenn Sie von sozialen Netzwerken sprechen? Sind das Facebook und Insta oder sind es echte soziale Netzwerke, also Familie, Freunde, Arbeitskollegen und Nachbarn?
So in unserer Studie sind es echte soziale Verbindungen, sagen wir. Und so was wir geforscht haben, waren Freundschaftsdaten. So wir hatten Daten von den USA und wir hatten so Informationen von Freundschaftsnominierungen. So wer ist gefreundet mit wem? Aber es ist nicht so in einem sozialen Netzwerk, aber wirklich ein reales Netzwerk.
Und da haben Sie für Ihre Studie dann ein mathematisches Modell entwickelt, das Sie angewendet haben auf diese Freundschaftsdaten von, große Menge, 40.000 US-amerikanischen Schülern. Und da habe ich mich gefragt, was ist das für ein Datensatz? Weil ich kenne das nur aus Filmen und Serien, aber in Filmen und Serien sehe ich, der Konformitätsdruck, also so zu sein, wie alle anderen ist in den USA weitaus höher, als ich das aus Deutschland kenne. Man wird sehr viel schneller zum Freak erklärt. Ist das so?
So vom Freak her, sagen wir, haben wir es nicht geschaut. Aber was ich sagen kann, sagen wir für das, ist, man sieht, dass eigentlich sehr viel Homophilie gibt, zum Beispiel für ethnisches Hintergrund.
Homophilie? So
Homophilie ist so diese Tendenz, dass Personen lieber Verbindungen machen möchten, erstellen möchten mit Personen, die ähnlich sind. Mhm. Es gibt auch ein schönes Sprichwort auf Deutsch, gleich und gleich gesellt sich gern. Und das, glaube ich, beschreibt es gern. Sehr gut.
Ja, okay, aber es gibt auch den Spruch Opposites attract. Ne? Rausgekommen ist bei Ihrer Studie auf jeden Fall, weiße Mädchen haben die meisten sozialen Verbindungen, schwarze Mädchen und asiatische Jungs in diesem Datensatz aus den USA die wenigsten. Wie groß sind diese Unterschiede denn? Bewegt sich das nur im Nachkommabereich oder sind das deutliche Unterschiede?
So, eigentlich sind es ziemlich deutliche Unterschiede. Das ist eigentlich das interessante Teil von unserer Studie, würde ich sagen. Weil man sieht, zum Beispiel Frauen, so Studentinnen, Schülerinnen, haben meistens mehr Verbindungen als Studenten. Aber das ist meistens, weil weiße Studentinnen mehr Verbindungen haben. Zum Beispiel sieht man sehr gut, dass schwarze Schülerinnen ganz viel weniger Verbindungen haben als weiße Schülerinnen. Und es ist auch sehr interessant, weil zum Beispiel weiße Studenten haben generell mehr Verbindungen, weil sie die Mehrheit halt in unserem Datensatz sind. Aber trotzdem sind schwarze Männer haben mehr Verbindungen als schwarze Frauen.
Kann das alles auch kulturelle Gründe haben? Unterschiedliche Sozialisationen, strengere Eltern, wenn zum Beispiel asiatische Jungs weniger Freunde haben als Kaukasier, wie die Weißen in den USA genannt werden?
Sicherlich, aber ich glaube, es war auch sehr interessant, weil man sah, ja, asiatischen Jungs hatten weniger Verbindungen, aber zum Beispiel hispanische, so sagen wir Latino-Jungen, hatten eigentlich sehr viele. Und das, sagen wir, könnte auch sehr kulturell sein.
Also ein mathematisches Modell, das sagt, anhand welcher Gruppe, wie groß sind die sozialen Verbindungen. Errechnet wurde das Ganze vom Mathematiker Moritz Cartier van Dissel, er ist Doktorand am Complexity Science Hub in Wien. Herr van Dissel, danke, dass Sie bei uns waren. Und bis zum nächsten Mal bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Wenn mal wieder am Stammtisch so heiß diskutiert wird über Transpersonen und Geschlechtswechsel und sowas, dann sind in der Regel immer die am lautesten, die sagen, das ist gegen die Natur. In der Natur läuft das nämlich so und so und nicht anders. Und das ist in der Regel völliger Quatsch. Ja, die Natur überrascht uns immer wieder mit Dingen, die wir nicht für möglich halten. Da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Zum Beispiel Kröten, die ihre Nachkommen lebend gebären und nicht den Umweg nehmen über das Laichen, also die Eiablage und die Entwicklung kleiner Kröten aus einer Kaulquappe. Gerade erst hat die Potsdamer Molekulargenetikerin Dr. Alice Petzold gleich drei neue lebend gebärende Krötenarten entdeckt. Frau Petzold, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wie läuft das denn bei Kröten normalerweise mit der Reproduktion?
Also normalerweise, so wie man es meistens auch kennt, ist natürlich, dass meist die Männchen rufen, ein Weibchen anlocken. Dann findet der sogenannte Amplexus statt. Das heißt, das Weibchen nimmt auf das Männchen Huckepack. Die laufen gemeinsam zum Laichgewässer. Das Weibchen legt die Eier ins Wasser ab. Das können Gelege sein von bis zu 20.000 Eiern. Und dann erfolgt eine externe Befruchtung durch das Männchen, was seine Spermien ins Wasser abgibt.
Und das machen die ja schon eine ganze Weile so. Ne? Welche Vorteile hat diese Art, Nachwuchs zu produzieren aus evolutionsbiologischer Sicht?
Bei dieser Art und Weise werden natürlich unheimliche Mengen an Nachwuchs produziert. Also es entstehen unheimliche Mengen an Kaulquappen, was auch notwendig ist, da in diesen Laichgewässern ja durchaus auch Gefahren herrschen. Das Laichgewässer könnte austrocknen. Es gibt Fressfeinde wie zum Beispiel Insektenlarven oder zum Beispiel Fische. Dementsprechend muss man hier wirklich große Mengen produzieren, um das Überleben der Art zu sichern.
Also viel hilft viel. Was machen nun die Kröten anders, die Sie in Tansania erforscht haben?
Hier haben wir nun den Fall, dass sie lebend gebärend sind. Das heißt, es werden im Eileiter des Weibchens dennoch Eier gebildet mit einem sehr hohen Dotteranteil, der dann die Jungkröten sozusagen bis zur Geburt versorgt. Und dann werden aber lebende, also fertig entwickelte, seine direkte Entwicklung, fertig entwickelte Jungkröten abgesetzt. Und das können tatsächlich pro Weibchen so 40 bis 60 Jungkröten sein, was sehr viel ist, wenn man bedenkt, dass die 3 Zentimeter Körpergröße nicht übersteigen. Es wurden aber auch schon Tiere gefunden mit 160 in einem Weibchen tatsächlich.
Crazy. Weiß man, warum die das so machen und nicht wie die meisten ihrer KrötenkollegInnen weltweit mit Leichen und Kaulquappen und all dem?
Lebendgeburt bei Froschläuchen insbesondere ist tatsächlich sehr, sehr selten. Also weltweit gibt es nur 20 Arten, die das so betreiben. Und hier steht das im großen Zusammenhang mit den vorkommenden Gebieten mit vorherrschender Wasserknappheit. Das heißt, es ist prinzipiell kein Laichgewässer vorhanden, wie zum Beispiel bei gebirgsbewohnenden Arten, wie die, mit denen wir uns beschäftigt haben, die Baumkröten.
Haben Sie denn nur lebende Kröten untersucht für Ihre Forschung?
Nein, es war tatsächlich ein großer Datensatz, nicht nur aus rezenten Feldarbeiten sozusagen, sondern wir haben uns auch Museumstiere angeguckt, insgesamt 257 Tiere. Denn wichtig war hier, dass wir uns auch das Material angucken oder vergleichen mit der ersten lebend gebärenden beschriebenen Art, Nectophrenoides viviparus, von dem Herrn Gustave Tournier im Museum für Berlin, Herpetologe. Der hat die erste lebendgebärende Art beschrieben und lange Zeit dachte man, dass diese Art sozusagen dieses ganze Verbreitungsgebiet beansprucht. Aber dann haben genetische Analysen gezeigt, dass es tatsächlich mehrere Arten sind. Und das heißt, dass wir die Tiere auch mit einbeziehen mussten, um das abzugleichen.
Haben denn alle bislang bekannten Krötenarten, die lebend gebären, haben die irgendwelche Gemeinsamkeiten oder hat sich das alles aufgrund der Bedingungen unabhängig voneinander entwickelt? Was können Sie dazu sagen?
Evolutiv hat es sich tatsächlich unabhängig voneinander entwickelt. Ich habe ja bereits erwähnt, es gibt tatsächlich nur 20 Arten innerhalb der Froschlurche, bei denen das so ist. Meistens läuft es so ab, dass es entweder sehr dotterreiche Eier sind. Es gibt aber auch andere Arten, bei denen zudem noch extra Sekrete im Eileiter des Weibchens abgegeben werden, zum Beispiel bei den Nimbakröten in Westafrika, um da zusätzlich nochmal die Jungtiere zu ernähren.
Wagen Sie vorherzusagen, welche Krötenarten nun besser angepasst sind an das, was der Erde bevorsteht mit der Klimakrise? Ist es die Mehrheit der Laichenden, die auf Masse setzt in Teichen, oder sind es eher die Exoten, die lebend gebären, dafür aber auch Trockenzeiten besser überstehen können?
Ich würde sagen, je nach Lebensraum, da ja bei den Kröten sowieso schon hohe Trockenheit herrscht, ist es die besser angepasste Variante. Also anders könnten sie dort ihren Fortbestand sozusagen nicht rechtfertigen. Aber man muss ja auch bedenken, dass dadurch, dass sie halt isoliert auf solchen Berggipfeln vorkommen, ist nicht nur Wasserknappheit vorhanden, sondern auch das Habitat ist sehr, sehr begrenzt. Dementsprechend ist es hier ganz wichtig, eine effiziente Reproduktionsstrategie zu haben.
Gleich 3 neue lebendgebärende Krötenarten werden beschrieben in einer Studie der Potsdamer Molekulargenetikerin Dr. Alice Petzold. Frau Petzold, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Spinnen sterben im Staubsauger. Ein Horrorszenario für alle, die sich vor Spinnen fürchten. Die vom Staubsauger eingesaugte Spinne krabbelt heimlich wieder heraus. Ein Forscherteam aus Brasilien hat nun bewiesen, dass die Spinnen das Einsaugen nicht überleben. Die hohe Geschwindigkeit und der Staub im Staubbeutel töten sie. Besser als einsaugen ist es aber, Spinnen in der Wohnung mit einem Blatt Papier und einem Glas nach draußen zu bringen.